Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen in der 20. Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie, zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit mir, Luis Schlag, zum Thema Journalismus und die Lage der Zeitungen im ländlichen Raum. Aktuell beobachtet man verschiedene Trends im Lokaljournalismus. Einerseits verzeichnen größere, überregionale Zeitungen einen Umsatzplus, während eben Regionalzeitungen und Lokalzeitungen eher an Auflage verlieren und teilweise kleinere Redaktionen schließen müssen. Gleichzeitig beobachtet man in Bezug auf die Auslieferung, dass immer mehr Regionen als sogenannte unwirtschaftliche Gebiete nicht mehr profitabel oder kostendeckend mit Printzeitungen versorgt und beliefert werden können. Der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger hat in der eigenen Prognose hier vorhergesagt, dass bis 2025 das für 40% aller Gemeinden in Deutschland der Fall sein wird. Jüngst hat man auch beobachtet, dass leider zwei sehr spannende journalistische Projekte ihre Arbeit eingestellt haben. Einmal der Landbrief, der einmal monatlich erschien und tiefergreifende Recherchen zu verschiedenen Themen der ländlichen Räume präsentiert hat. Und das zweite Fallbeispiel Carla in Konstanz, ein kleineres digitaljournalistisches Projekt in der Stadt Konstanz mit 3 bis 4 Kommunen pro Woche und Reportagen, was gemeinnützig aufgestellt war. Daher haben wir uns von der Andreas Hermes Akademie ein bisschen die Frage gestellt, welche Zukunft hat denn der Journalismus auf dem Land? Gründung neuer Regional- oder Lokalzeitungen sind eher selten und viele Projekte halten sich leider nicht langfristig. Ein Beispiel, die es trotzdem gewagt haben, eine neue Regional- und Lokalzeitung zu gründen, ist Katapult MV. Eine Ausgründung aus dem Katapult-Magazin, das mit visuell und kreativen Karten und Darstellungen und Kartografien sehr bekannt geworden ist. Katapult MV hat seinen Sitz in Greifswald und eine Zweitredaktion in Rostock, viele freie Mitarbeitende, die quer durch MV verteilt sind. Die Themen rangieren von Landes-, Regional-, aber auch kommunalen Themen zu Energie-, Umwelt-, Außenpolitik, also eine sehr große Breite der Themen. Die Artikel scheinen sowohl digital als auch klassisch im Print, was sehr ungewöhnlich ist heutzutage. Heute ist in unserem Podcast der Chefredakteur von Katapult MV, Patrick Hinz, zu Gast. Er kommt selbst vom Land, ist in MV geboren und aufgewachsen, arbeitet seit 2014 als freier Mediengestalter, hat eine Karriere als Fotograf, Dokumentarfilmer gemacht und produziert außerdem Porträts und Musikvideos. Seit März 2023 ist er Chefredakteur von Katapult MV und wir sind sehr happy, ihn hier heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Patrick, willkommen bei Landaussichten.
Hallo, ich bin auch happy, dass ihr mich begrüßt. Toll.
Jawohl, cool, dass du dabei bist. Genau, wir starten direkt rein, würde ich sagen. Du selbst bist neben deiner Tätigkeit als Chefredakteur ja auch als Layouter mit dabei bei Katapult MV. Teilst teilweise auf deinem Instagram-Account auch immer Bilder deiner Reportagen, arbeitest als Fotograf und Dokumentarfilmer. Müssen denn moderne LokaljournalistInnen heute so eine Art von Schweizer Taschenmesser sein, also quasi Kompetenz im redaktionellen Bereich mitbringen, Fotos, Videoformate machen können, aber zum Beispiel auch Audioformate produzieren können?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ja nicht so eine klassische journalistische Ausbildung und kenne mich dementsprechend eigentlich auch gar nicht aus und habe auch wirklich vor 2 Jahren erst angefangen, journalistisch zu arbeiten. Aber ich denke, auch aus allem, was ich sonst so gemacht habe, also vor Katapult habe ich viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Kulturarbeit und so. Und ich hatte eigentlich immer das Gefühl, je breiter die Leute aufgestellt sind, desto besser. Und das sehe ich jetzt eigentlich auch in der Redaktion, in der täglichen Arbeit, verschiedene Formate zu bedienen, mal ein Audioformat oder mal ein Film, ein paar gute Fotos ist immer eine gute Ergänzung zu einem Text. Genau, und wenn wir jetzt quasi auch die Augen offen halten nach neuen Redakteurinnen, suchen wir auch immer nach Leuten, die auch mindestens eine erweiterte Kompetenz haben, außer dem Schreiben, ja.
Spannend. Wie schaffst du es denn persönlich nah an den Themen der ländlichen Räume dran zu sein? Also jetzt mal ein bisschen auf unser Thema des Podcasts zurückzuführen.
Du hattest ja schon erwähnt, dass wir eine Redaktion in Greifswald haben und auch noch eine Zweigstelle, wenn du so willst, in Rostock. Da ist noch eine Kollegin und in Stralsund. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man einfach vor Ort ist und auch vor Ort lebt, um so ein bisschen die Lebenswirklichkeit zu kennen, die Probleme zu kennen, die Struktur irgendwie zu kennen und natürlich auch die Leute. Also viel, erst recht so auf kommunaler Ebene, basiert so auf Menschen, auf Kontakten, auf Unternehmen, auf Initiativen. Vieles ist irgendwie historisch gewachsen. Und ich glaube, das klappt nicht so gut, wenn man zum Beispiel in Berlin sitzen würde und versuchen würde, eine ähnliche Arbeit zu machen. Ich merke auch jedes Mal, wenn wir unterwegs sind im Land, es schließt sich auch immer wieder irgendwie ein neuer Kontakt. Also gestern war ich auf einer Jagd zum Beispiel, habe eine Reportage gemacht über eine Drückjagd, über so einen ökologischen Jagdverband, total spannend eigentlich, und habe da aber schon wieder neue Kontakte geschlossen, Leuten aus der Forstwirtschaft, die da nachhaltig arbeiten und so. Also ist total cool eigentlich vor Ort zu sein, ja, um Leute einfach kennenzulernen. Beantwortet das deine Frage oder habe ich mich ein bisschen...
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es schafft ja auch eine gewisse Vertrauensgrundlage in der Zusammenarbeit und im Kontakt mit den Menschen, auch irgendwie als Medium, kann ich mir vorstellen.
Total.
Der Lokaljournalismus wird ja teilweise auch immer so ein bisschen belächelt, also Stichwort 75 Jahre Hasenzuchtverein. Was begeistert euch denn an eurer journalistischen Arbeit, gerade wenn es auch um das Rausfahren in Dörfer oder um so kleinere Events oder Themen geht?
Also wir haben jetzt festgestellt, in den letzten 2,5 Jahren, seitdem wir das machen, dass so diese super nischigen Themen, wie du eben erwähnt hast, so Kaninchenzuchtausstellungen oder so, dass die meistens nicht so gut funktionieren. Also funktionieren heißt dann, nicht so viele Leute erreichen oder interessieren. Da wird dann der Artikel vielleicht nicht so häufig geklickt oder auf Social Media wird das dann nicht so häufig geliked oder geteilt oder so. Deswegen versuchen wir immer von so Nischenthemen eine Brücke zu schlagen, die eine größere Region umfasst. Ein Beispiel ist ein Kulturhaus hier in Vorpommern. Da gab es Probleme mit der Gemeinde. Die haben sich irgendwie quergestellt, was die Finanzierung angeht. Und das fanden wir eigentlich spannend, aber wir wussten auch, okay, das ist jetzt in Klein-Kleckersdorf oder wie es auch immer heißt. Das ist eigentlich so speziell und interessiert nur 50 Leute oder so. Und wir haben dann überlegt, wie könnten wir dann eigentlich ein Landesthema draus machen und haben dann so eine Stelle gefunden vom Ministerium, die sich quasi damit beschäftigen, so Streitgespräche oder so Diskussionen zu moderieren und zu schlichten auch. Also ja, da haben wir einfach so mit Leuten aus dem Ministerium gesprochen, die das quasi hauptberuflich machen. Und da gibt es dann so Anekdoten wie, da konnte irgendwie eine Finanzierung nicht abgeschlossen werden, weil zum Beispiel ein Dokument weggekommen war, denn es ist im Aktenschrank einfach nach hinten gerutscht und lag dann hinterm Schrank. Deswegen wurde dieser Fall eigentlich nie bearbeitet. Also ja, so kleine Beispiele.
Ja, spannend. Also dann immer so der Metablick irgendwie so ein bisschen drauf, irgendwie an kleinen Fallbeispielen dann einfach gezeigt, so ein bisschen.
Genau.
Was waren denn so auch die Gründe, vielleicht auch ein bisschen in Hinblick auf die bestehende Medienlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern, die euch als Katapult MV dazu veranlasst haben, zu sagen, ja, wir machen jetzt selbst eine Zeitung, wir versuchen es jetzt selbst?
Also in MV leben 1,6 Millionen Menschen ungefähr und für diese Leute gibt es 3 Tageszeitungen. Das ist einmal der Nordkurier, das ist eher so im Osten des Landes. Es gibt die SVZ, Schweriner Volkszeitung, die ist eher so im Westen des Landes. Und dann gibt es die Ostsee-Zeitung, die auch so an der Ostseeküste häufig auch vertreten ist. Und das ist eigentlich sehr, sehr wenig. Also es sind wenige Stimmen. Und wir fanden das dann damals wichtig, einfach eine Alternative zu bieten oder eine Ergänzung zu der Medienlandschaft hier. Oftmals waren wir auch nicht so mit den Meinungen einverstanden oder mit der Art der Berichterstattung, wie die anderen Medienhäuser berichtet haben. Ein Beispiel ist eine Energiedemo in Lubmin. Das war vor 2 Jahren im September. Da war ich mit Benny Friedrich, dem Katapultgründer. Und da waren so, ich würde sagen, 1600 Leute. Da ging es damals noch um LNG und Energiepolitik. Und von diesen 1600 Leuten waren, würde ich behaupten, ein Viertel schon schwierige Leute mit Shirts mit schwierigen Aufdrucken, Fraktur, Deutschlandfahren, ja, okay. Widerstandsfahren und so weiter. Also wir haben das eigentlich als eine Nazi-Veranstaltung wahrgenommen. Da liefen Leute rum, die das Compact-Magazin verteilt haben und sowas. Das ist ja rechtsextrem gesichert. Genau, und während wir das beobachtet haben, schreibt die Ostsee-Zeitung, ist die größte Zeitung im Land eigentlich, ja, das war ein Familienfest aus der Mitte der Gesellschaft. Das fanden wir dann halt auch krass. Und das ist halt in der Vergangenheit auch oft passiert. Anderes Beispiel ist, dass der Nordkurier hier über so einen kleinen Ort in Vorpommern häufig berichtet, Lassan. Der ist bekannt dafür, dass da Leute sitzen, die früher für die NPD kandidiert haben, die krasse rechtsextreme Kontakte haben. Da ist ein Typ, der vermutlich sich jetzt zur Kommunalwahl aufstellen lässt, die bei uns im Juni stattfindet. Und trotzdem landet er immer wieder so in den Medien, weil er zum Beispiel die Ortschronik gemacht hat, für die wiederum Manuela Schwesig ein Grußwort geschrieben hat, also die Ministerpräsidentin des Landes. Und das ist irgendwie krass, weil unsere Recherchen zeigen dann, dieser Typ hat krasse Kontakte in irgendwelche Bruderschaften, Blood and Honor, Nazi-Bands, Neue Heimat, NPD. Also ja, da steckt immer ganz viel dahinter und wir versuchen das immer so ein bisschen von der anderen Seite zu betrachten, zu durchleuchten und irgendwie aufzuklären.
Ja, spannend. Also super wichtige Ergänzung dann in dem Fall auch, gerade wenn es eben nur drei dominante und bestehende Zeitungen gibt, die halt
Genau.
irgendwie nicht alle Perspektiven dann irgendwie abdecken, oder? Was hat es denn für Einflüsse, wenn so eine Monopolisierung stattfindet? Und es gibt ja viele Studien auch im Bereich der Medienforschung, die auch nachweisen, dass zum Beispiel, wenn quasi keine lokalen Medien mehr da sind, keine Lokalzeitungen, dass quasi Korruption und Wirtschaftskriminalität vor Ort teilweise floriert. Also vielleicht so ein bisschen allgemeiner gefragt, welche wichtigen Funktionen erfüllen denn Lokal- und Regionalzeitungen vor Ort?
Also natürlich ist es irgendwie so eine allgemeine Informationslage zu schaffen. Das machen die anderen Medienhäuser hier natürlich auch auf Bundesebene und so. Wir konzentrieren uns ja wirklich eher so auf MV. Das ist das eine. Für viele Leute ist es aus meiner Perspektive auch total wichtig, so die Kulturlandschaft oder die Veranstaltungslandschaft abzubilden. Das machen wir zum Beispiel gar nicht. Ja, und ich glaube, dass wenn ich so auf die Zeitung schaue oder so wie auch die ältere Generation auf die Zeitung denkt, dann ist auch so dieser Lokalpatriotismus schwingt da auch mal so ein bisschen mit. Also wer es mal in eine Zeitung geschafft hat, wird irgendwie angesehen. Also meine Eltern zum Beispiel fanden das total cool, dass ich irgendwann mal, dass sie meinen Namen in der Zeitung gelesen haben, ne? Oder für meine Großelterngeneration ist das auch noch ein total wichtiges Gut gewesen, so.
Ja, bei mir zu Hause ist das genauso. Da werden noch die Nachrichtenbeiträge, die werden noch ausgeschnitten und abgeheftet, also wie sich das gehört.
Ja, ganz genau. Und da wird so ein Print-Abo besteht dann schon eben seit 30 Jahren oder so, ne? Und das wird dann auch nicht gekündigt. Ja, was war deine grundlegende Frage nochmal? Ich bin jetzt irgendwie gerade.
Welche wichtigen Funktionen Lokalzeitungen erfüllen, aber ich finde, das hat es ja ganz gut gezeigt, irgendwie einfach das lokale Leben irgendwie abzubilden und irgendwie so eine soziale Identität zu schaffen auch. Genau. Daher vielleicht so ein bisschen meine Anschlussfrage, um da nochmal ein bisschen den Blick auf die ländlichen Räume zu richten. Medial werden ja ländliche Räume häufig so ein bisschen als irgendwie Resträume dargestellt, irgendwie narrativ, vom Narrativ her eben sehr stereotyp Dinge zugeschrieben. Wie kann denn vielleicht im Sinne des neuen Narrativs über ländliche Räume eine positive Story erzählt werden über das Land?
Wir versuchen das, indem wir halt auch diese positiven Geschichten erzählen. Ein Beispiel ist der AfD-Landesparteitag in Neubrandenburg, der fand im Oktober statt. Da haben sich quasi alle AfD-Parteimitglieder aus Mecklenburg-Vorpommern getroffen und Pläne geschmiedet für die nächsten Jahre. War eine große Veranstaltung, hat die AfD auch irgendwie erst 2 Tage vorher so halbwegs öffentlich gemacht, war ein bisschen unterm Radar. Und wir hätten uns natürlich auch irgendwie akkreditieren können und hätten dieser Veranstaltung beiwohnen können, aber das wollten wir eben nicht und wir haben uns dann da auf die Gegenproteste konzentriert. Wir waren dann unter Brandenburg unterwegs und haben dann Leute aus der Stadt gefragt, Leute, die angereist sind von dort und dort Gegendemonstrationen gebildet haben. Und das haben wir gemacht als so Mutmacher für Leute, die auch im Land wohnen, vielleicht auch in den ländlichen Räumen und gar nicht so richtig wissen oder aus ihrer Nachbarschaft nicht so richtig Stimmen kennen, die ähnlich denken. Also bevor ich jetzt irgendwie veröffentliche, hey, die AfD hat irgendwie 30 oder 35% laut Umfragewerte, damit mache ich sie auch irgendwie salonfähig und dann kommt es irgendwie, sickert es immer mehr ein. Da zeige ich doch lieber die Gegenseite, die Gegenstimme, um den Leuten Mut zu machen, die halt auch was dagegen haben. Und davon gibt es auch gerade in der MV super, super viele, auch wenn die natürlich nicht so laut sind wie die, die halt die AfD wählen zum Beispiel.
Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen auf das Thema irgendwie der aktuellen Herausforderung vielleicht auch so ein bisschen eingehen, der lokalen und Regionalzeitungen im Moment. Die meisten sind ja mit rückläufigen Abonnementzahlen konfrontiert. Katapult ist im September letzten Jahres ja auch fast insolvent gegangen, konnte dann allerdings noch durch eine große Spendenkampagne und Restrukturierung quasi gerettet werden. Und gerade in MV ist ja auch das Thema des demografischen Wandels und eine niedrige Bevölkerungsdichte ein Thema, was auch irgendwie den Vertrieb und irgendwie den Verkauf vielleicht auch angeht von Zeitungen. Wie vereint ihr das denn irgendwie so Wirtschaftlichkeit und euer Anspruch, den ihr habt, allen Menschen Zugriff zu euren Artikeln zu ermöglichen?
Das ist natürlich total schwierig, das unter einen Hut zu kriegen und das funktioniert nur aus so einem Solidarprinzip. Also alles, was online erscheint, und das sind mittlerweile über 2000 Artikel, wird halt querfinanziert durch unsere Abonnierenden. Das sind jetzt so aktuell so um die 5000. Da gibt es so verschiedene Abostufen ab 3 € für die, die halt nicht so viel Geld übrig haben. Und das geht aber dann auch über 57 oder 15 €. Das sind dann die Intendanten nachher. Oder Superintendenten, die zahlen dann tatsächlich 100 € im Monat. Und so können wir das ein bisschen querfinanzieren. Also Leute geben mehr, wenn sie können, um quasi Leuten einen Einblick zu gewähren, die dafür einfach nicht so das Geld übrig haben. Das ist total schwierig, aber wir wollen auf jeden Fall keine Exklusivität. Also bei uns gibt es wirklich keine Paywalls. Und alle Printartikel oder ein Großteil der Printartikel, die auch erscheinen, die stellen wir dann auch 2, 3 Wochen oder einen Monat später, je nachdem wie aktuell das dann ist, auch immer noch ins Netz zur freien Verfügung, damit halt wirklich jeder was sehen kann dazu. Trotzdem ist das sau schwierig, das zu vereinbaren, weil wir sind ja auch nur 5 Leute und eine Handvoll Freier. Und wir können gar nicht so berichten, wie alle anderen Medien das machen im Land, weil die haben wahrscheinlich 10-mal mehr Leute, 5-mal mehr Büros. Und wenn wir unterwegs sind, dann fahren wir halt auch mal 400, 500 Kilometer am Tag, sitzen irgendwie 4 Stunden im Auto, um über eine Veranstaltung zu berichten, Bauernproteste zum Beispiel letzte Woche. Da hatte ich irgendwie einen 13-Stunden-Tag. Das kommt ab und zu mal vor, aber es ist total wichtig, dass wir dann auch unterwegs sind und nicht nur mal im Vorpommern und ja. Aber ja, es ist eine extreme Herausforderung, das unter einen Hut zu kriegen, aber noch funktioniert es.
Ja, also diese Kombination aus Solidarprinzip und diesen, ja, irgendwie eingeschränkten Kapazitäten dann wahrscheinlich auch, also stelle ich mir auch super herausfordernd vor, dann, ja, sich da dann eben auf die richtigen Themen auch irgendwie zu fokussieren.
Genau, und wir sind ja mal als neue Tageszeitung für MV angetreten, haben aber auch ganz schnell gemerkt, dass so, wie wir arbeiten und mit dem Qualitätsanspruch, klappt das gar nicht. Also, wenn wir einen Text machen, ist da auch immer mindestens eine Grafik dazu oder ein Foto oder ein Film. Und jeder Text wird auch mit Quellen belegt. Und jeder Text, der veröffentlicht wird und auch jede Grafik geht nochmal zum Lektor, der checkt das auch nochmal. Also, wir brauchen viel länger, um den Text zu veröffentlichen, als die anderen Kolleginnen. Und das klappt halt nicht. Also ich bin froh, wenn wir es schaffen, so 1 bis 2 Themen am Tag irgendwie zu platzieren und vielleicht eine größere Recherche in der Woche. Das ist tatsächlich realistisch. Alles andere, so mit 5, 6 Themen am Tag, so wie andere das auch locker schaffen, so, das funktioniert bei uns leider nicht.
Da muss man wahrscheinlich auch einfach irgendwie seinen eigenen Weg gehen, der da auch irgendwie seine Vor- und Nachteile, glaube ich, auch einfach bringt. So. Weil ja, für viele Themen vor Ort, ja, es ist, glaube ich, dann einfach trotzdem sehr wertvoll, da dann eben auch die Zeit zu investieren. Viele etablierte Lokalzeitungen haben ja auch Probleme damit, besonders jüngere LeserInnen für sich zu gewinnen und anzusprechen. Mit welchen Mitteln und Strategien seid ihr denn da so erfolgreich? Also man kennt natürlich eure sehr kreativen und farbenfrohen Animationen und Grafiken und Kartografien. Wie versucht ihr das und wie seid ihr da erfolgreich?
Also wir sind ja quasi aus dem Magazin gewachsen, die ja damit auch groß geworden sind. Und deren Kanal hat, glaube ich, über 500.000 Follower, zumindest auf Insta. Und wir versuchen das natürlich auch so. So statistische Erhebungen, Berichte aus den Ministerien oder so. Oder auch so kommunale Themen in Grafiken zu verpacken. Das klappt meistens nicht ganz so gut, weil manchmal sind die Themen zu klein und es gibt zu wenig Zahlen oder Erhebungen dafür. Aber wir versuchen es trotzdem immer irgendwie zu visualisieren. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ansonsten versuchen wir natürlich, wie das große Magazin oder wie der große Kanal, auch manchmal mit Witzen zu arbeiten, was die Leute eigentlich auch immer mögen. Oder so ganz, ganz einfache Gegenüberstellungen. Ich hatte mal in meinen ersten Wochen bei Katapult, habe ich mal so ein Format gefunden, das hieß Orte zum Verwechseln. Da haben wir einfach 2 Orte gegenübergestellt, die eigentlich gleich heißen, mit unterschiedlichen Kategorien versehen. Und dieses Format haben wir jetzt irgendwie so weiterentwickelt, dass wir das auch für PolitikerInnen benutzt haben, für Bürgerentscheide, für Wahlen. Ja, also das ist dann auch so eine ganz einfache Gegenüberstellung, die einfach ganz schnell visualisiert, wo der Kern des Problems liegt. Ja, wenn es dann noch irgendwie einen guten kurzen Teaser gibt, also eine kurze Textbeschreibung, die das Problem auch nochmal erklärt und vielleicht dann sogar noch auf den Artikel neugierig macht, dann haben wir alles richtig gemacht. Ist trotzdem schwierig, weil nicht alle Leute, die natürlich lesen und auf Social Media unterwegs sind, haben natürlich auch ein Abo. Und ohne Abo können wir natürlich auch nicht arbeiten. Deswegen müssen wir manchmal so Abo-Aktionen versuchen. Also indem wir dann auch mal so, keine Ahnung, Postkarten machen oder sowas oder intensiver über ein bestimmtes Problem irgendwie berichten oder so. Ja, und jetzt momentan haben wir uns eben auf die Fahne geschrieben, dass wir vermehrt jetzt Aufklärung zu rechten Strukturen machen wollen im Land, eben wegen der Kommunalwahlen. Und aus unserem Gefühl hat das jetzt gut Zuwachs bekommen und wir haben auch ein paar Abos gewonnen in letzter Zeit, hat ein paar gute Themen dazu platziert, die eine große Reichweite hatten. Das ist dann schon immer toll, zu sehen, dass das, was wir machen oder ergänzen, auch wirklich den Leuten was bringt.
Ja, so aus deinen Schilderungen entnehme ich, dass ihr dann quasi auch eure digitalen Tools quasi sehr exzessiv dann auch nutzt, um zu gucken, welche Themen werden wirklich gelesen und wofür interessieren sich die Leute, um das auch so ein bisschen stärker dann auszuwerten, was wahrscheinlich in so klassischen Zeitungen, die eben im Print erscheinen, dann gar nicht mehr so möglich ist.
Genau, also wir müssen schon auf Klickzahlen gucken, auch wenn das irgendwie blöd ist, so, ne? Deswegen machen wir eben auch so wenig Kultur, weil das oft nicht so eine große Relevanz bekommt. Dazu kommt noch irgendwie die ganzen Algorithmen auf den verschiedenen Plattformen oder bestimmte Formate, die auf bestimmten Plattformen favorisiert werden und dann irgendwie eine größere Reichweite bekommen und so. Also da müssen wir schon schauen. Was mich zum Beispiel immer überrascht, ist, dass so dieses ganze Thema LNG-Pipelines hier vor Rügen, die dann durch Laichgebiete gehen, durch Umweltschutzgebiete, die angefangen werden zu bauen, obwohl es dann auch nicht so eine richtig klare Gesetzesgrundlage gibt, so, dass das oft dann nicht so richtig von Relevanz ist für den Großteil unserer LeserInnen. Und da müssen wir dann halt schauen, wie können wir das vereinbaren, dass wir darüber berichten können, ohne dafür jetzt, sag ich mal, zu viel Zeit zu investieren. Also wir können da dann nicht irgendwie eine Woche recherchieren, wenn nur letztendlich 300 Leute darauf klicken oder so. Das steht dann nicht so richtig im Verhältnis. Ja.
Genau, vielleicht nochmal, um nochmal ein bisschen das Thema zu wechseln. Also wir hatten jetzt schon auch mehrfach drüber gesprochen. In unseren letzten beiden Podcast-Folgen des Podcasts haben wir uns mit Rechtsextremismus in ländlichen Räumen, dessen Strategien, aber auch Aktions- und Antwortmöglichkeiten auseinandergesetzt. Was es bedeutet, wenn sich rechtsextreme Strukturen etablieren und ausbreiten, erfahrt ihr auch in eurem beruflichen Alltag. Im Dezember letzten Jahres hat ja Benjamin Friedrich, also der Gründer und ehemalige Chefredakteur von Katapult, die rechtsextremen Einschüchterungsversuche gegen Katapult MV öffentlich gemacht. Wie geht ihr denn als Redaktion damit um und wie motiviert ihr euch denn weiterzumachen?
Ja, das ist schwierig. Also, um das nochmal zusammenzufassen, es gab so erstmal auf Demonstrationen, auf Veranstaltungen, so häufig so Situationen, wo wir verfolgt wurden oder gefilmt wurden, wo wir beleidigt wurden. Zum Beispiel hat sich mal ein Bürgermeister von der Gemeinde hier in Vorpommern, hat er sich mir vorgestellt und hat mich dann als Zeckenpresse beleidigt, was ich irgendwie auch krass fand in seinem Amt quasi. Ja, das ging aber dann auch so weit, dass Leute eine Baustelle bei uns auf dem Katapultgelände besucht haben, die gedacht haben, dort wird eine Geflüchtetenunterkunft gebaut. Tatsächlich wird eine Lagerhalle da gebaut. Also wir haben so ein Grundstück im Industriegebiet von Greifswald, das hat so 3 Hektar ungefähr. Also echt groß. Da ist auch ein bisschen Wald drauf und so. Und da wird halt jetzt eine Lagerhalle gebaut. Richtig ist aber auch, dass es im letzten Jahr so Gespräche gab mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, um dort tatsächlich Unterkünfte für Geflüchtete zu errichten. Das haben wir auch öffentlich gemacht und so weiter. Ja, und trotzdem kamen Leute dorthin und wollten quasi die Bauarbeiten unterbinden. Oder Leute haben bei uns im Redaktionsgebäude, haben uns besucht quasi, haben geklingelt, sind dann ins Haus gekommen, weil natürlich auch bei 30, 40 Kolleginnen von Katapult wissen natürlich auch nicht alle, wer aus der Stadt irgendwie schwierig ist. Auf jeden Fall standen die dann bei uns im Haus und haben dann mit uns darüber diskutiert, über Geflüchtetenunterkünfte und ja, sie wollten mal Aufklärungsarbeit betreiben und sowas. Also, ja, das ist natürlich unangenehm. Bennys Auto wurde zum Beispiel auch mehrfach mit Eiern beworfen, eine Zeit lang. Bis jetzt ist natürlich noch nie was Richtiges passiert. Also, wir wurden jetzt noch nie irgendwie körperlich angefasst. Das liegt aber auch daran, dass wir immer so ein bisschen aufpassen, auch nur zu zweit mindestens auf eine Demo gehen und auch immer irgendwie bei der Polizei vorstellig werden, dass wir Presseausweise haben und so. Also, wir versuchen uns da schon immer zu schützen. Trotzdem. Keine Ahnung, wenn wir jetzt darüber berichten, dass in Greifswald so ein paar Querdenker so einen Bürgerentscheid initiieren gegen die Errichtung von Geflüchtetenunterkünften, dann ist es damit ja nicht getan, wenn wir das Büro verlassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, dann kann ich diese Leute ja auch treffen. Und MV und auch Greifswald und so, das ist ja alles nicht groß und man erkennt sich ja auch mittlerweile. Und das ist dann schon gruselig. Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass man das auch mitnimmt ins Private. Und ja, auch wenn wir Sachen zum Beispiel, also brisante Recherchen jetzt veröffentlichen unter Redaktion und gar nicht mit Namen der RedakteurInnen, dann ist das trotzdem schwierig, weil wir sind nur 5. Also, wisst ihr, das trifft dann gleich, also es kann alle irgendwie schnell treffen. Und eine Möglichkeit ist natürlich so ein Presseausweis, dass man zumindest auf einer gesetzlichen Grundlage und auch vor der Polizei sich so rechtfertigen kann und auch einen gewissen Schutz dann genießen könnte in so einer Situation. Alternativ haben wir jetzt zum Beispiel versucht, Auskunftssperren in den jeweiligen Einwohnermeldeämtern irgendwie zu erwirken, dass halt Leute nicht an unsere privaten Adressen und so rankommen können. Ja, das ist gerade so eine Option. Wir versuchen jetzt auch, müssen wir schauen, ob das wirtschaftlich passt, zum Beispiel ein Auto zu leasen. Einfach damit wir nicht mehr mit unseren eigenen Autos zur Veranstaltung fahren müssen, damit Leute nicht unser Kennzeichen haben. Also daran denken wir irgendwie auch ganz oft.
Ja, das sind schon irgendwie krasse Einschränkungen, die euch dann irgendwie im tagtäglichen Leben dann auch einfach irgendwie da betreffen. Ihr habt ja auch das Recherchenetzwerk Antikrack jetzt kürzlich gegründet, um dann eben stärker euch mit dem Thema rechter Strukturen in MV quasi zu befassen, wo euch da ja auch super viele Menschen dann auch irgendwie unterstützen. Also man sieht ja auch, es gibt eine starke Koalition dagegen auch, also wo die Leute euch entweder mit Hinweisen, mit Geld, aber auch eben, ich hatte jetzt von PhysiotherapeutInnen gelesen, die euch Massagen angeboten haben, unterstützen. Wie geht's da mit dem neu gegründeten Recherche-Tool, also mit der Antikrake? Wie geht's da weiter?
Ja, also Antikrake, das hast du auch erwähnt, das wurde im Dezember gegründet letzten Jahres. Und da mussten wir jetzt auch noch gar nicht so richtig wie. Wir wollten erstmal eine Sammelstelle einrichten für Leute, die irgendwie betroffen sind oder Leute, die irgendwie dazu beitragen möchten, Korruption, Antisemitismus, Faschismus, so im ländlichen Raum so ein bisschen entgegenzuwirken. Und jetzt haben wir erstmal so eine Art Meldestelle eingerichtet. Man kann sich dort anmelden und auch ein Feedback abgeben oder Vorfälle melden oder Themen platzieren, die wir dann versuchen können, zum Beispiel, wenn sie jetzt MV betreffen, ja, irgendwie nachzurecherchieren und dazu was zu machen. Das entwickelt sich aber jetzt noch. Wir haben jetzt über die Weihnachtsfeiertage und über den Jahreswechsel und so, haben wir jetzt erstmal versucht, mit einem Unternehmen aus Rostock ich bin jetzt kein IT-Mensch, aber quasi so ein Formular einzurichten, was irgendwie datenschutzsicher ist und anonym. Also, dass es nicht, also nachvollziehbar ist, wer quasi einen bestimmten Hinweis gegeben hat, der durchaus irgendwie problematisch sein könnte für rechte Strukturen oder so. Also, um die Leute zu schützen. Genau, das ist jetzt erstmal eingerichtet worden und läuft jetzt und ist jetzt ein fünfstelliger Geldbetrag zusammengekommen. Und damit schauen wir jetzt gerade, wie wir das am besten einsetzen können, das Geld, um eben genau gegen diese ganzen Probleme im ländlichen Raum vorzugehen.
Ja, super. Also cool. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird und in welche Richtung ihr da geht und was da noch weiter sich entwickelt und warum kommt. Vor dem Hintergrund der teils bestehenden Herausforderungen, aber auch der Möglichkeiten, die man jetzt durch Digitalisierung hat, wie kann denn ein zukunftsfähiger Journalismus auf dem Land aussehen?
Ich glaube, der Lokaljournalismus muss immer auch ein Stück weit persönlich sein und bleiben. Also man kann nicht nur am Rechner irgendwie recherchieren oder irgendwelche Ministerien anfragen. Das ist total wichtig, habe ich auch schon erwähnt, hier zu sein und einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist total wichtig. Die Bandbreite ist, glaube ich, wichtig und die Ansprechbarkeit. Also das ist, glaube ich, die größte Erkenntnis, die ich so hatte, seitdem wir das machen, wie wichtig das für die Leute ist, das Gefühl zu haben, dass Redaktionen ansprechbar sind für Themen. Leute rufen an bei uns, schlagen uns ein Thema vor, wir sprechen dann drüber oder so. Manchmal klappt das dann, manchmal aber auch nicht. Aber selbst wenn ich oder wenn wir erklären können, dass das gerade nicht so passt oder wir das Thema nicht bearbeiten können, ist dann erstmal ein Verständnis da und kein Verdruss. Und das ist irgendwie erstmal schon viel wert. Auch online ist genauso. Also wir kriegen viele DMs, viele Hinweise, viele Themenvorschläge, viel Feedback auch. Und die Ansprechbarkeit ist, glaube ich, total wichtig, dass die Leute checken, ach, da sind auch wirklich noch Personen dahinter. Ja, das finde ich irgendwie cool und trägt vielleicht auch zu einem Vertrauen bei.
Vielleicht Stichwort Person. Wen braucht es denn da vielleicht auch für einen guten Journalismus auf dem Land?
Eigentlich nur, also aus meiner Perspektive, Leute, die einfach Bock haben. Also es müssen keine Leute sein, die die Hammer-Ausbildung haben oder so. Ich glaube, dieses Schreiben oder dieses journalistische Arbeiten, das kann man lernen. Es gibt ja auch so Grundsätze, wenn man jetzt an den Pressekodex denkt oder so. Ja, es muss einfach Leute geben, denen es wichtig ist, für ihre Region was zu tun. Und da habe ich total großes Glück, dass unser Team so aufgestellt ist. Bis auf eine Kollegin, die aber auch jetzt schon seit 10 Jahren in MV lebt, sind halt alle von hier. Sind hier geboren, sind hier aufgewachsen, waren vielleicht mal zwischendurch weg, aber sie sind hier und es ist ihnen total wichtig, für das Land und für ihre Heimat auch, ja, einfach was Wichtiges zu tun.
Genau, vielleicht nochmal der stärkere Blick in die Zukunft, wenn du dir so die Medien- und die Journalismuslandschaft in der Zukunft vorstellen könntest auf dem Land. Was siehst du da in deiner Vision? Also wenn du dir was wünschen dürftest oder was ist vielleicht auch so das Gestaltungsziel, auf das ihr zuarbeitet?
Also wir persönlich versuchen natürlich auch irgendwie zu wachsen, eine größere Redaktion aufzubauen, damit wir halt noch mehr Themen bearbeiten können und so. Ja, aber ich würde mir auch einfach wünschen, dass die kritischen Stimmen halt auch ein bisschen größer werden, nicht nur bei uns, sondern auch in den anderen Medienhäusern. Aus unserer Beobachtung ist das irgendwie schwierig. Ja, also Stichwort Haltungsjournalismus. Ich glaube, man kann sich das nicht mehr erlauben, keine Haltung mehr zu zeigen und ich finde es total schwierig oder wir finden es total schwierig, komplett normal zu sagen, hey, die AfD hat 33% und wir waren jetzt hier auf dieser Veranstaltung und haben mit AfD-PolitikerInnen gesprochen. Es gibt immer noch 70%, die irgendwie dagegen sind oder die das zumindest diese Partei nicht wählen würden. Und ich würde mir wünschen, dass ja die Redaktion, die Chefredakteurinnen im Land, die Redakteurinnen im Land auch ja einfach die Demokratie ein bisschen besser schützen und ein bisschen kritischer mit so Leuten und einflussreichen Personen aus dem rechten Spektrum und so umgehen.
Genau, dann würde ich mal in unseren Endblock überleiten. Wir haben ja hier im Podcast immer eine kleine Tradition mit allen Menschen, die bei uns zu Gast sind, nämlich das Landü-Ei, das wir gemeinsam auspacken, wo es immer darum geht, um eine Beobachtung, eine Statistik, eine kleine Besonderheit, die unseren Gästen und Gästinnen in den letzten Wochen und Monaten in Bezug auf die ländlichen Räume aufgefallen ist. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe was aus dem Kulturbereich mitgebracht. Das ist zwar, wie erwähnt, nichts, was wir jetzt so groß behandeln bei Katapult MV, aber trotzdem geht es nicht an uns vorbei. Wir hatten im letzten Jahr mal eine Analyse gemacht von großen Musikfestivals bei uns im Land und haben geschaut, wie ist das Line-up? Sind da eher Männer, sind da eher Frauen, sind da eher diverse Personen? Und vor allem, wo kommen die her? Und dann haben wir festgestellt, der Großteil der KünstlerInnen, die so auftreten auf Musikfestivals in MV, haben gar keine Wurzeln in MV, kommen gar nicht von hier. Fast alle kommen aus Berlin oder so, auf jeden Fall von woanders. Und deswegen freut mich das total, dass das Kulturministerium jetzt einen neuen Fördertopf entwickelt hat, bei dem Festivals und KünstlerInnen aus MV quasi Geld beantragen können, um eben auf Festivalbühnen in MV zu spielen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Band bin aus MV, könnte ich über diesen Topf versuchen, quasi eine Gage für diesen Festival-Slot zu bekommen. Und das finde ich total toll, weil in MV gibt es, ich würde sagen, drei, vielleicht zwei nur Städte, die sich für Bands lohnen, also wo es Clubs gibt und auch ein bestimmtes Publikum. Deswegen ist so diese Professionalisierung für Musikschaffende aus dem Land auf Festivals total geil oder wichtig. Und wenn das nicht stattfinden kann, aus Kostengründen oder auch immer, ist das umso geiler, dass das jetzt einfach gefördert wird. Und kleinere Festivals in MV, größere Festivals in MV, kleine KünstlerInnen, große KünstlerInnen darauf zugreifen können. Und das finde ich richtig, richtig gut.
Ja, sehr cool. Das kann ja nochmal ein guter Boost für die Kultur- und Bandszene in MV sein in dem Fall.
Total.
Genau. Dann bedanke ich mich herzlich für deinen Besuch bei Landaussichten und vielen Dank für den spannenden Einblick, den du uns mitgebracht hast in eure Arbeit, in eure Ideen und auch in eure Struktur natürlich und Geschichte. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit und beim Aufbau des Netzwerks.
Danke, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht und auch alles Gute für euch.